Guten Morgen, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir fahren weiter in Johannes 14, ab Vers 1. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Und wohin ich gehe, wisst ihr, und den Weg wisst ihr. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, würdet ihr auch meinen Vater erkannt haben. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Ich komme nochmals zurück auf den letzten Vers in Kapitel 13. Jesus antwortet, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Und da möchte ich kurz erklären, wie das Problem aufgelöst wird, wenn man in den anderen Evangelien liest, wie sich das dann ereignet hat. Ich lese aus Matthäus 27. Petrus war im Vorhof des Palastes des Hohenpriesters Kaiaphas, da am Kohlenfeuer. Und ich lese in Matthäus 26, Vers 69, Petrus aber saß draußen im Hof, und es trat eine Magd zu ihm und sprach, auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Er aber leugnete vor allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber in das Tor hinausgegangen war, sah ihn eine andere, und sie spricht zu denen, die daselbst waren, auch dieser war mit Jesus, dem Nazaräer. Und wiederum leugnet er mit einem Eid, ich kenne den Menschen nicht. Kurz nachher aber traten die Dastehenden herzu und sprachen zu Petrus, wahrhaftig, auch du bist einer von ihnen, denn auch deine Sprache macht dich offenbar. Da fing er an, sich zu verwünschen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Und Petrus gedachte des Wortes Jesu, der zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Da entsteht kein Problem, wenn wir das vergleichen mit Johannes 13. Aber wenn wir weiterlesen, es ist ja so, dass die verschiedenen Evangelisten auch unterschiedliche Details aufschreiben und weitergeben. Und wenn man die dann miteinander vergleicht, hat man manchmal den Eindruck, das passt nicht zusammen. Und das ist wunderbar, dass dem so ist. Denn wenn die Evangelien so geschrieben wären, dass man auf Anhieb sofort sieht, wie alles schön zusammenpasst, dann muss man sich fragen, ob da nicht irgendwie zuerst eine Abstimmung stattgefunden hat. Also eine Abstimmung untereinander. Das ist ja das Problem, sagen wir, bei irgendeinem Kriminalfall. Und da gibt es mehrere Zeugen, sagen wir vier Zeugen. Und die erzählen dann vor Gericht Dinge, die ziemlich übereinstimmen, aber in gewissen Details hat man auf jeden Fall beim ersten Anhören ein Problem. Wie bringt man das zusammen? Aber das ist sehr positiv, wenn die Zeugen nicht allzu gleich klingen. Denn dann kann man davon ausgehen, dass die sich nicht irgendwie da vorher abgestimmt haben, was sagen wir und was sagen wir nicht. Und dann muss man diese verschiedenen Zeugenaussagen miteinander ganz genau vergleichen und schauen, wie bringt man die zusammen, widerspruchsfrei. Aber wenn da vier Zeugen auftreten und eben die sind so einstimmig, dann muss der Richter sich überlegen, hat hier eventuell Kollusion stattgefunden. Das ist der Fachausdruck in der Jurisprudenz. Kollusion bedeutet, da haben sich Leute eben ganz genau abgestimmt und auch gewisse Lügen miteinander abgemacht. Und das ist übrigens auch der Grund, warum man manchmal Leute länger im Knast lässt, in Untersuchungshaft, damit eben nicht Kollusion entstehen kann. Dass die da auch im Nachhinein noch sich miteinander absprechen können. Sondern man will die Wahrheit wissen. Und bei den Evangelien ist es also ganz offensichtlich so, weil es sehr oft vorkommt, dass man Dinge einfach nicht so zusammenbringt auf Anhieb. Und das ist ein Hinweis, hier hat keine Kollusion stattgefunden. Aber wenn man jetzt eben dahinter geht und diese scheinbaren Widersprüche untersucht, dann löst sich ein Problem nach dem anderen. Zum Beispiel, wie oft haben Leute sich lustig gemacht über die Auferstehungsberichte und haben gesagt, man bringt die Auferstehungsberichte nicht zusammen. Das ist vollkommen unmöglich. Ja, gut, muss man sagen, die das gesagt haben, die haben es nicht zusammengebracht. Aber das heißt nicht, dass es andere gibt, die das zusammenbringen. Und ein interessantes Beispiel ist ein Buch von einem deutschen Theologen, Bürgener, über die Auferstehung. Und dieses Buch ist in mehreren Auflagen herausgekommen. Er war anfangs ein liberaler Theologe, der also davon ausging, dass die Bibel Fehler enthält. Und hat das in diesem Sinn auch angegangen, aber mit dem, dass er immer sich tiefer in die Materie eingearbeitet hatte, ist er zum Schluss gekommen, das passt ja zusammen. Und schließlich hat er die liberale Theologie über Bord geworfen. Und in der letzten Auflage, da hat er dann wirklich den letzten Stand erreicht und er bringt die Berichte zusammen. Es funktioniert. Aber jetzt muss man natürlich den Spieß drehen. Die gespottet haben, und gesagt haben, das bringt man nicht zusammen. Das sind offensichtlich nicht ganz die geeigneten Leute, um uns zu sagen, ob es Fehler gibt in der Bibel oder nicht. Sondern solche Leute, die es schaffen, darzulegen, schaut mal, das müsst ihr beachten und natürlich dieses Detail auch und dann geht es auf. Und ein weiteres konkretes Beispiel, das eben in Kürze erzählt und geklärt ist, in Matthäus lesen wir von den zwei Mitgekreuzigten, dass sie den Herrn gelästert haben. Aber in Lukas 23 steht, dass einer der Gekreuzigten den anderen zurechtweist und sagt, dieser hat nichts Ungeziemendes getan, aber wir haben das verdient. Und er sagt schließlich, Herr, gedenke meiner, wenn du in deinem Reich kommst. Und der Herr Jesus gibt zur Antwort, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wie geht das zusammen? Das ist ein Widerspruch. Ja, auf Anhieb schon. Aber wir müssen ja bedenken, die ganze Kreuzigung Jesu bis hin zum Tod dauerte 6 Stunden. Und in 6 Stunden, in Todesqualen, da kann einiges geschehen. Und es war so, beide Verbrecher haben am Anfang gelästert. Und dann, im Lauf der Ereignisse am Kreuz, ist der eine zur Einsicht und Umkehr gekommen. Und das wird uns durch Lukas berichtet. Also, die 4 Evangelien, die passen so wie ein Puzzle zusammen. Und in einem Evangelium ist eben dieses Thema wichtig, darum wird das betont. Im anderen ist jenes Thema wichtig, darum wird jenes betont. Und gerade im Lukas-Evangelium ist es nämlich sehr wichtig zu beachten, das große Thema ist hier, Jesus Christus ist das Friedensopfer. Es gibt ja in der Tora 4 verschiedene blutige Opfer. Das Brandopfer, das Friedensopfer, das Sünd- und das Schuldopfer. Und effektiv entsprechen die 4 Evangelien genau diesen 4 Opfern. Im Johannesevangelium wird nämlich das Brandopfer vorgestellt, das Opfer zur Verherrlichung Gottes. Das ist das Opfer, das ein lieblicher Geruch für den Herrn sein sollte. Und davon durfte niemand essen, es war alles für Gott, allein zu seiner Ehre. Das wird im Johannesevangelium dargestellt und wir haben gestern gelesen, wie der Herr Jesus sagt in Johannes 13, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Und wir haben dann auch gelesen Johannes 17, wo der Herr Jesus in seinem Gebet zum Vater spricht, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Ich habe das Werk vollbracht, welches du mir gegeben hast. Und da sehen wir eben das Brandopfer. Aber im Lukas-Evangelium geht es um das Friedensopfer. Das war das Opfer, wo der opfernde Mensch einen Teil essen durfte und einen Teil für Gott opferte. Und dadurch hatte er Gemeinschaft mit Gott. Und da wurde eben der Friede mit Gott zum Ausdruck gebracht. Darum heißt es Friedensopfer. Und gerade im Lukas-Evangelium haben wir die meisten Geschichten, wo der Herr Jesus zu jemandem auf Besuch geht und Gemeinschaft pflegt. Nur dort findet man zum Beispiel die Geschichte von Zachäus, dem Zöllner, der zur Umkehr kommt und der Herr Jesus sagt, ich muss heute, also bevor er zur Umkehr gekommen war, ich muss heute in deinem Haus einkehren. Er kam zur Umkehr und es heißt, diesem Haus ist eben Heil widerfahren. Und nur in diesem Evangelium haben wir die Geschichte, wie einer der Verbrecher zur Umkehr kommt, Frieden mit Gott bekommt, sodass der Herr Jesus sagen kann, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist das Friedensopfer. Und so könnte man weiterfahren. Im Markus-Evangelium haben wir das Sündopfer und in Matthäus das Schuldopfer. Also, jedes Evangelium hat eine besondere Botschaft und darum sagt eben Lukas, der eine Verbrecher ist umgekehrt und hebt dann diese Geschichte heraus, während das in den anderen Evangelien gar nicht berichtet wird. Und nun, uns geht es jetzt um die Frage mit dem Verleugnen und dem Hahn. Lesen wir in Markus. Vers 66. Und als Petrus unten im Hof war, kommt eine von den Mägden, des Hohen Priesters, und als sie den Petrus sich wärmen sah, blickte sie ihn an und spricht, auch du warst mit dem Nazaräer, Jesus. Er aber leugnete und sprach, ich weiß nicht, verstehe auch nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof und der Hahn krähte. Ja, aber da hat er erstes Mal geleugnet, ja? Und schon kräht der Hahn. Noch nicht dreimal. Und er ging hinaus in den Vorhof und der Hahn krähte. Und als die Magd ihn sah, fing sie wiederum an, zu den Dabeistehenden zu sagen, dieser ist einer von ihnen. Er aber leugnete wiederum. Und kurz nachher sagten wiederum die Dabeistehenden zu Petrus, wahrhaftig, du bist einer von ihnen, denn du bist auch ein Galiläer. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht, von welchem ihr redet. Und zum zweiten Mal krähte der Hahn. Und Petrus gedachte des Wortes, wie Jesus zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und als er daran dachte, weinte er. Ja, hier ist ganz wichtig, dieses zweimal krähen, ja? Und jetzt noch Lukas. Lukas 22, Vers 54. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn hin und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus aber folgte von ferne. Als sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, setzte sich Petrus in ihre Mitte. Es sah ihn aber eine gewisse Magd bei dem Feuer sitzen und blickte ihn unverwandt an und sprach: Auch dieser war mit ihm. Er aber verleugnete ihn und sagte: Frau, ich kenne ihn nicht. Und kurz danach sah ihn ein anderer und sprach: Auch du bist einer von ihnen. Petrus aber sprach: Mensch, ich bin's nicht. Und nach Verlauf von etwa einer Stunde behauptete ein anderer und sagte: In Wahrheit, auch dieser war mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Der Herr war im Palast des hohen Priesters, dort in der Halle. Und Petrus war draußen beim Kohlenfeuer. Und da entstand kurz während des Verhörs des Herrn ein Augenkontakt mit Petrus. Das ist so ergreifend. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus gedachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm sagte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Ja, aber jetzt haben wir gesehen, dass eben der Hahn insgesamt zweimal gekräht hat. Und eben nicht, wie man denken könnte in Johannes, dreimal verleugnet er und erst dann kommt überhaupt ein Hahnenschrei. Dann kam ein Hahnenschrei, aber eben auch schon vorher. Und das Ganze löst sich mit der griechischen Grammatik. Ich habe diese Tage auch schon darauf hingewiesen, dass das Griechische ein sehr besonderes Verbalsystem hat. Und zwar wird im Griechischen ausgedrückt, ob eine Handlung gesehen wird als etwas, das sich fortdauernd ereignet oder wiederholt. Dann gibt es eine andere Wortform, die drückt aus, die Handlung wird einfach gesehen als ein Punkt, als ein momentaner Akt. Und da gibt es noch eine dritte Form, und da wird ausgedrückt, etwas ereignet sich in der Vergangenheit als Punkt gesehen, aber es hat nun ein Resultat, das anhält. Ja, und dieser Reichtum der Sprache ist fantastisch. Wenn man sich das mal richtig angeeignet hat und jede Bibelstelle so durchgeht, dann gibt das so einen Reichtum an Präzision im Ausdruck. Und das ist auch der Grund, warum Gott für das Neue Testament, wo es ganz besonders geht um die Lehre, da hat er das Griechische gewählt. Und das Hebräische ist viel geeigneter, um sich sehr bildlich auszudrücken. Und darum wurde das Alte Testament auf Hebräisch geschrieben, weil dadurch auch diese vielen, vielen, vielen Bilder auf den Messias hin gut ausgedrückt werden konnten. Aber im Neuen Testament geht es um die lehrmäßige Präzision im Detail. Und darum hat Gott die komplizierteste indoeuropäische Sprache in Europa ausgewählt. Und das ist das Altgriechische. Also von allen europäischen Sprachen, die zur Familie der indoeuropäischen Sprachen gehören, ist das Griechische das komplizierteste. Und man hat für ein Verb 450 Formen. Ja, fantastisch. Und zwar nicht so wie im Deutschen, ich habe gesehen. Ja, da umschreibt man gesehen mit haben. Oder ich werde ihn sehen, da umschreibt man das Futur mit dem Wort werden. Nein, für jede Form eine Wortform. Fantastisch. Aber nur, um das vielleicht noch ein bisschen auszuführen, es gibt natürlich unter den Sprachen der Welt noch viel kompliziertere Sprachen. Also zum Beispiel die Sprache der Apache-Indianer. habe zu Hause die Grammatik und man wird als Europäer in den Staub gedrückt. Das ist so etwas von komplex. Und es ist ja auch vielleicht gewiss eine bekannte Tatsache, dass es für Europäer unmöglich ist, eine Indianersprache nur mit Hören so zu lernen. Also ich meine, als Erwachsener, bei den Kindern ist das etwas ganz anderes, als Erwachsener, man braucht eine sprachwissenschaftliche Bildung, um überhaupt Indianersprachen zu knacken. Weil so viele von diesen Sprachen sind dermaßen komplex. Und da können solche Feinheiten, zum Beispiel in der Apache-Sprache, ausgedrückt werden. Man kann sich fragen, warum hat Gott nicht die Sprache der Apache-Indianer benutzt, um das Neue Testament zu inspirieren. Aber das ist eben Gnade. Dann gäbe es noch weniger Leute, die wirklich gut den Grundtext lesen und verstehen können. Mit Griechisch geht das eben. Aber man muss sich schon Mühe geben, ja, um die Sprache gründlich zu lernen. Aber Apache, das wäre ein Lebensabenteuer, das die wenigsten dann eben schaffen würden. Und darum hat Gott also eine Sprache gewählt. Und jetzt ist es so, hier in Johannes 13, 38, verleugnen. Wenn der Herr sagt, bis du mich dreimal verleugnet hast, das ist ein Aorist. Und jetzt ist es beim Aorist also so, da geht es, die Handlung wird gesehen als ein Punkt. Zum Beispiel, wenn man eine Geschichte erzählt, er ging in den Wald und fällte einen Baum. Da würde man verwenden Aorist und Aorist. Ja, er ging, er fällte. Und jetzt kann man aber den Aorist auch brauchen, um nicht nur einfach die ganze Handlung als einen Punkt zu sehen, sondern um den Anfangspunkt einer Handlung zu beschreiben. Also er ging in den Wald und begann, den Baum zu fällen. Das ist dann der sogenannte ingressive Aorist. Wo also einfach der Punkt, der Anfang der Handlung wird beschrieben. Und das ist der ingressive Aorist hier. Und das hat den Sinn, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du ansetzt, um mich dreimal zu verleugnen. Oder bis du beginnst mit dem, dass du mich dreimal verleugnest. Und damit ist alles geklärt. Manchmal braucht es nur so kleine grammatische Erläuterungen und das wird klar. Ja, aber wichtig möchte ich betonen, die Bibel, um die Bibel zu verstehen, muss man nicht Griechisch können. Also das wird von manchen so vermittelt. Also wenn jemand wirklich die Bibel verstehen kann, dann muss er auch die Bibelsprachen gründlich kennen. Das stimmt nicht. Mit einer guten und genauen Übersetzung, wie zum Beispiel eben die alte Elberfelder oder die sanfte Revision CSV Hückeswagen, hat man einen so guten Zugang zum Grundtext. Aber wozu soll denn einer überhaupt Griechisch lernen? Ja, es gibt natürlich viele Finessen und Details. Und da braucht es dann die Sprachkenntnis. Aber das bedeutet nicht, dass wenn man die Sprache nicht hat, dass man dann eben nicht eine gründliche Kenntnis der Bibel bekommen kann, ohne die Sprachkenntnis. Aber wie gesagt, solche Details wie jetzt hier, die müssen dann geklärt werden, eben durch sprachliche Erläuterungen. Gut, und jetzt gehen wir weiter. Johannes 14, Vers 1, nochmals. Euer Herz werde nicht bestürzt. Das sagte Herr Jesus, nachdem er angekündigt hat, es wird zu einer Katastrophe kommen. Zwei Führer aus den 12 Aposteln kommen zu Fall. Judas und Petrus. Und der Herr bereitet die Jünger vor, dass sie da nicht im Glauben Schiffbruch erleiden. Und ermutigt sie darum, euer Herz werde nicht bestürzt oder, wie die Fußnote der Elberfelder erklärt, erschüttert. Und er macht deutlich, ihr glaubt an Gott. In all den Jahren, in denen die Jünger mit dem Herrn Jesus gegangen sind, war das für sie ganz selbstverständlich, dass sie ihr Vertrauen auf den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs gesetzt haben. Aber wer ist der Herr Jesus? Man muss sich eben im Klaren sein, die verbreitete Ansicht im orthodoxen Judentum damals war diese: Wenn der Messias kommt, wird er ein normaler Mensch sein. Ein ganz besonderer Mensch, aber nicht mehr. Obwohl es auch im Judentum das Wissen gab darum, dass der Messias Gott sein muss. Obwohl es auch im Alten Testament klar gesagt worden ist, in Jesaja 9, Vers 6 zum Beispiel, da steht, je nach Zählung, Vers 5, Jesaja 9, Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen, jetzt kommen drei Doppelnamen, wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Was habe ich gesagt? Drei. Vier Doppelnamen, ja? Und nun ist klar, denn ein Kind ist uns geboren. Und man muss sich im Klaren sein, auch die alten Rabbiner haben immer bezeugt, Jesaja 9, Vers 5 spricht von dem Messias. Also Auslegungsgrundsatz ist klar. Es geht um den Messias. Und hier steht, ein Kind ist uns geboren, also wird der Messias ein richtiger Mensch sein, der als Kind geboren wird. Aber er hat vier Doppelnamen und der zweite heißt starker Gott. Wenn er starker Gott heißt, dann muss er Gott sein. Und so gibt es viele Hinweise im Alten Testament darauf. Aber man muss eben davon ausgehen, dass die Jünger diese Mainstream-Meinung, also die Mehrheitsmeinung damals, sich zu eigen gemacht hatten, der Messias wird ein normaler Mensch sein. Aber in diesen drei Jahren haben sie immer mehr gemerkt, das stimmt nicht so. Das stimmt nicht. Wenn wir denken an dieses wunderbare Ereignis, der Herr schlief im Schiff und die Jünger gingen durch den Sturm mit dem Schiff und kamen in Todesangst, wecken den Herrn auf. Und er steht auf, gebietet dem Sturm und den Wellen, und es gibt Ruhe. Und dann fragen sie, wer ist denn dieser? Das war die Frage. Ja, es war für sie klar, er ist der Messias. Aber die Meinung, der Messias sei einfach ein Mensch, das geht das nicht. Wer ist denn dieser? Und man muss beachten, der Herr hat nicht gesagt, im Namen Gottes, Sturm, verstumme. Nein, er hat gesagt, verstumme. Das heißt, er hat in eigener Autorität über die Natur geboten. Und das macht eben klar, dass er diese Autorität in sich selbst hatte. Und so wurde den Jüngern eben immer mehr klar, der Herr Jesus ist Gott und Mensch in einer Person. So wie das in Jesaja 9 gesagt ist, ein Kind geboren, aber sein Name ist starker Gott. Und darum sagt der Herr Jesus hier, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Und das war umso wichtiger, als er jetzt eben davor stand, wegzugehen, sodass sie ihn nicht mehr sehen würden. Und jetzt macht er klar, es beginnt eine ganz neue Zeitepoche. Da seht ihr mich nicht mehr. Und ihr müsst an mich glauben. So wie man an Gott, den Vater, glaubt, müsst ihr eben glauben an Gott, den Sohn. Und dann kommt diese wunderbare Aussicht auf das Haus des Vaters. Aber das sparen wir uns für nach der Pause. Wir machen jetzt 10 Minuten Pause mit Lüften.